Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Hallo liebe Get the Fire Freunde. Da wollten wir eigentlich was Gutes tun und den Podcast-Hoster wechseln. Leider hat das zu deutlich mehr Komplikationen geführt als gedacht. Hierfür bitte ich euch um Entschuldigung und hoffe, dass es nun störungslos weitergeht. Heute melden wir uns mit einer ganz besonderen Folge zurück. Annette Kaufmann, seit fast 7 Jahren spielt sie in der ersten Liga Tischtennis. 2021 wurde sie bei der U15-Europameisterschaft 3-mal Europameisterin im Einzel, Doppel und mit dem Team. Zusätzlich gewann sie Bronze im Mixed. Im gleichen Jahr wurde sie dann bei der U21-Europameisterschaft ebenfalls Europameisterin als Jüngste aller Zeiten mit 15 Jahren. 21 und 23 wurde sie gleichzeitig mit dem Damenteam Europameisterin. 23 bei der U19-WM gewann sie 2-mal Silber im Mixed und im Doppel und im Bronze im Einzel. 24 nahm sie dann an den Olympischen Spielen in Paris teil und gewann mit dem Team den 4. Platz. Im gleichen Jahr wurde sie dann bei der U19 Weltmeisterin im Einzel als erste Europäerin überhaupt. 24 und 25 wurde sie deutsche Meisterin im Einzel und 24 auch im Doppel. Und jetzt, heute, ist sie gerade einmal 19 Jahre alt. Sie gewährt uns Einblicke in das Leben einer sehr jungen Spitzensportlerin, wie viel sie an Zeit und Engagement investieren muss, ob sie davon leben kann und welche Rolle die Hagos bei dieser Frage spielt. Ja, wir sind heute bei den Thementagen Ofenbau und ich habe mal was einen ganz anderen Gastbesuch. Und zwar ist das die Annette Kaufmann. Tischtennisspielerin, sehr erfolgreich. Wir sind jetzt beim Ofenbau-Podcast. Kannst du dich mal vorstellen für jemanden, der vom Tischtennis vielleicht noch nichts gehört hat?
Also erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich bin Annette Kaufmann, bin 19 Jahre alt, spiele Tischtennis und das ist auch gerade mein Beruf. Ich mache nämlich spiele nur Tischtennis als meinen Profisport und ich bin sehr froh, hier zu sein und bin gespannt, wie der Podcast sein wird. Ja.
Ich habe gelesen, dein Vater war Eishockey-Profi und deine Mutter Abfahrtsläuferin. War dir das zu kalt, dass du dann in die Halle gegangen bist? Oder?
Nee, also meine beiden Eltern kommen ja ursprünglich aus Kasachstan und mein Papa ist dann hierher gekommen auch für Eishockey und da, wo wir leben, also ich lebe in Bietigheim-Bissingen in der Nähe von Stuttgart, gab es halt nicht so viel für den Skisport beziehungsweise ja irgendwas Richtung Wintersport. Okay. Und ich glaube, meine Eltern wollten vielleicht auch jetzt nicht direkt in die gefährlichsten Sportarten mit Skiabfahrt und Eishockey. Und dann, ja, meine Schwester ist dann zum Tischtennis gekommen. Ich glaube, meine Mutter hat sich einfach gedacht, einfach mal die Jungs im Freibad abzocken. Ich glaube, das kommt gut. Und ich war halt immer dabei und bin dann auch zum Tischtennis gekommen durch meine Schwester.
Ja, deine Schwester ist die Ältere?
Ja, 4 Jahre älter.
Okay, und du hast aber dann sehr jung angefangen mit Tischtennis schon?
Ja, mit 4,5 Jahren. Also irgendwie hat sich das so ergeben, dadurch, dass meine Mama einfach auch nicht in der Lage war, mich jetzt irgendwie nach Stuttgart zum Ballett zu fahren und meine Schwester jetzt nach Bietigheim zum Tischtennis. Also das war physisch nicht möglich und ich war halt immer da, habe Bälle gesammelt und ich war schon interessiert, aber es war jetzt, einfach wie, wenn man halt Kind ist. Und dann hat sie eines Tages mal einen Pokal mitgebracht.
Okay.
Und ich als kleine Schwester muss den ja klauen. Und dann hat sie spaßerhalber dann mäßig gesagt, ich soll mir doch meinen eigenen gewinnen. Und das hat mich sehr motiviert. Und dann war ich so zu meiner Mama, ich möchte jetzt mit Tischtennis anfangen. Und so hat sich das ergeben. Und jetzt bin ich hier.
Ja. Aber als du angefangen hast, waren die Platten noch viel zu groß für dich? Oder bist du da überhaupt hochgekommen, hätte ich fast gesagt?
Ja, also obwohl ich ein großer Mensch bin und auch ein großes Kind war, musste ich erstmal auf Matten anfangen. Also ich glaube, wir haben ein oder zwei diese Matten, die man aus der Sporthalle kennt, nicht diese großen, aber also
Gymnastikmatten,
einfach, genau, ja, einfach ja, gestapelt, und dann stand ich da drauf. Ich weiß noch, als ich das erste Mal drauf gespielt habe, hatte ich die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwie wegrutsche.
Okay.
Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Ja, ja. Ja, aber du misst dich ja eigentlich regelmäßig dann auch mit Älteren, ne? Also ist ja, habe ich da aufgeschrieben, du hast ja dann irgendwie gleichzeitig im gleichen Jahr die U15 und die U19-Weltmeisterschaft
U21
gespielt. Also und da als Jüngste, glaube ich, dann auch gewonnen bei der U21. Mhm. War das für dich immer ganz normal, dass du dann mit den Älteren gespielt hast, oder waren bei den Jungen keine Gegner mehr da?
Teilweise war es schon normal, dadurch, dass ich für meinen Jahrgang und auch für mein Alter ziemlich gut war und es in den jungen Jahren nicht so viel Konkurrenz gab, bin ich halt auch oft beispielsweise zu den Lehrgängen meiner Schwester mitgekommen. Wenn sie in dem U15-Nationalkader war, bin ich dann halt mitgekommen.
War deine Schwester auch schon drin?
Genau, meine Schwester spielt auch Tischtennis immer noch in der dritten Bundesliga in Neckarsulm.
Okay.
Und war auch in der U15, U19-Nationalmannschaft, hat sich aber gegen den Profisport entschieden. Einerseits, da die Chancen jetzt auch nicht so hoch standen, aber andererseits, weil sie einfach einen anderen Weg einschlagen wollte, studiert jetzt Lehramt, hat ihren Bachelor mit 1,0 abgeschlossen und macht jetzt den Master. Also sie ist mehr in die akademische Richtung gegangen.
Okay.
Aber zurück zur Frage, ich glaube, ich war schon immer gewohnt, relativ jung mit den Eltern mitzuspielen, mitzureisen. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass ich auch reifer war als jetzt Leute des gleichen Alters. Es war schon dann ab und zu schwierig, wenn man dann gegen sein eigenes Alter gespielt hat, weil man war halt die Gejagte. Man musste mäßig auch zeigen, okay, ich bin besser und ich kann auch unter Druck und unter Erwartung gut spielen. Aber ich glaube, das sind so Sachen, die prägen eine sportliche Karriere, und die sind auch nötig, damit man halt später, wenn man mal Top-Level ist, Top-10 der Welt, auch diese Situation damit klarkommt. Wenn man das nie macht und man nur gegen die Älteren spielt und immer, ja, ich habe ja eh nichts zu verlieren, dann lernt man das halt eben nicht.
Ja, ja, ja. Gibt es noch eine andere Person außerhalb des Sportes, die dich am meisten geprägt hat?
Also natürlich hat meine Familie mich immer sehr geprägt. Ich habe durch meine Familie, vor allem durch meine Eltern, sehr viel, sehr schnell gelernt. Und ich würde sagen, einer meiner Talente, warum ich auch vielleicht erfolgreich bin, ist einerseits, dass ich Sachen schnell umsetzen kann. Also wenn man mir was sagt, dann kann ich das eigentlich direkt auch machen. Und ich kann mich, also ich habe eine gute Antizipationskraft. Und ich habe vieles auch durch meine Eltern gelernt und konnte das halt auch schnell umsetzen. Und ich glaube, meine Eltern haben mich da einfach sehr geprägt. Ich bin eigentlich generell immer sportinteressiert gewesen. Also Vorbilder sind halt für mich immer Michael Jordan gewesen, Kobe Bryant, einfach solche Sachen. Aber so wirklich ein Idol oder Vorbild hatte ich nicht wirklich. Ich habe mich sehr gerne inspirieren lassen, aber ich habe trotzdem versucht, das auf meine eigene Art und Weise zu machen, damit ich halt ich selbst bleibe und das auch für mich herausfinde, was passt und was passt nicht.
Ja, aber so in Deutschland gibt es ja auch, also ich sag mal so, ganz viele bekannte Damen im Tischtennis. Gab es nicht vor dir letzten Endes in dem Maß, oder?
Doch, also es gab die Patricia Solja, Nicole Struse ist natürlich nicht so dominant gewesen wie jetzt vielleicht Timo Boll, den auch Leute auf der Straße kennen.
Ja, ja.
Ist auch leider dadurch bedingt, dass eben Tischtennis eine Randsportart ist und vor allem da Frauentischtennis. Aber ich hoffe, durch meinen Olympia-Auftritt und ja durch den ganzen Trubel, den ich jetzt durch die Medien hatte, dass ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf uns lenken konnte. Und ich hoffe, in der Zukunft kann ich das mit anderen Mädels machen, die genauso gut sind oder besser werden. Und ich glaube, man kann da schon Positives beeinflussen. Und mit der medialen Aufmerksamkeit, die jetzt auch immer mehr steigt, glaube ich, kann das schon alles möglich sein.
Ja, also ich Hab mich zwar schon immer ein bisschen interessiert, aber ich bin eher im Fußball gewesen, muss ich ehrlich zugeben, als im Tischtennis. Und als der Guido mir von dir erzählt hat, wusste ich sofort, wer du bist. Also insofern, das ist auch mir nicht vorbeigegangen. Jetzt haben wir hinten bei dem Wettbewerb geguckt. Gibt's für dich ein Ritual oder irgendwas, was du, Fußballer sind ja auch, unterstellt man ja, sehr abergläubisch sind und ziehen immer erst den richtigen Stutzen an oder sowas. Gibt's auch irgendein Ritual, das heißt, vor wichtigen Spielen oder so?
Also ich glaube, jeder Sportler würde lügen, wenn er nicht abergläubisch wäre. Also ich glaube, jeder hat so eine kleine Sache. Ich bin abergläubisch. Ich finde, man muss da aber auch ab und zu differenzieren zwischen Routinen und Aberglaube. Darüber hatte ich auch schon viele Gespräche mit unserem Nationalteam-Psychologen, als ich ihn darüber mal gefragt habe. Also bei mir ist auf jeden Fall immer, ich muss auf die Toilette vor dem Spiel, weil egal wie lang oder wie kurz das Spiel ist, das, wenn mein Kopf sich nicht konzentrieren kann, dann ist eher schon alles vorbei und sonst. Okay. Also ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt nicht die größte, abergläubische Person. Ich habe so klar meine Sachen, wie ich zum Beispiel mein Handtuch falte oder bestimmte Routinen vor dem Spiel, aber ich bin jetzt nicht so, okay, mein Schuh muss so und so gebunden sein und ich muss so und so oft irgendwie das und das machen. Also so extrem bin ich nicht, ich bin auch dankbar dafür. aber man hat klar seine, hier und da seine Sachen, die man gerne macht.
Okay. Du bist eigentlich Rechtshänderin, spielst aber mit links.
Ja.
Wie kommt das?
also als Kind war ich schon immer sehr beidhändig, also bevor ich schreiben gelernt habe etc., habe ich eigentlich sehr viel mit links und rechts gemacht. Und als ich dann angefangen habe, war es so, dass mein damaliger Trainer, mit mir halt schnell angefangen hat, selbst Linkshänder war und als er das erfahren hat, hat er halt mir mal den Schläger in die linke Hand gegeben, in die rechte Hand, und es ging ja am Anfang mehr darum, ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen Gefühl zu haben, und irgendwann habe ich dann mehr mit links gespielt, gar nicht, also ohne triftigen Grund, und meine Mama hat mich dann auch gefragt, willst du nicht mal mit rechts spielen, aber irgendwie hatte ich mehr Spaß mit links und hab dann weiter mit links gemacht, einfach weil man als Linkshänder im Tischtennis auch viel mehr Vorteile hat, das ist einfach ein Fakt. Und dafür bin ich auch dankbar, dass mein damaliger Trainer mir gesagt hat, okay, wenn, dann vielleicht besser links. Ich meine, er kann ja auch aus Erfahrung sprechen, aber ich kann mittlerweile immer noch mit beiden Händen schneiden. Also ich habe auch zu Hause Linkshänder-Scheren, weil ich manchmal meine Scheren irgendwo hinpacke, wo ich sie nicht wiederfinde, und dann schneide ich einfach mit links. Und ich konnte auch ganz, ganz früher natürlich mit beiden Händen schreiben. Dann ging es dann bergabwärts mit links, aber... Okay. Ich merke auch jetzt immer noch im Alltag, dass ich einfach verschiedene Sachen mit den beiden Händen mache und einfach meine beiden Gehirnhälften nutze.
Ja, aber man hat tatsächlich Vorteile, weil die meisten anderen dann Rechtshänder sind, oder?
Ja, schon. Also für mich, dass ich mal gegen eine Linkshänderin spiele, ist relativ gering, die Wahrscheinlichkeit. Also es gibt vielleicht in den Top 100 irgendwie 10 Linkshänderinnen, vielleicht ein bisschen mehr, aber es ist jetzt nicht die Mehrheit. Und was das Training dann angeht, ist halt so, dass ich eigentlich immer die gleiche Taktik habe und die Rechtshänder ja es eher gewohnt sind, gegen Rechtshänder zu spielen.
Ja,
und für die ist das ja im Kopf nochmal eine Umstellung. Für mich ist das eben nicht so. Und ich habe halt, was die Winkel angeht, bessere Chancen, um Punkte zu machen. Und generell ist einfach, wenn ich auch gegen Linkshänder spiele, ist es so ungewohnt, weil, okay, für mich ist halt so, ich würde wie gegen mich selber spielen. Aber es ist trotzdem anderer Rhythmus, anderes Spielsystem. Es ist einfach nicht das, was man gewohnt ist, weil ja auch die meisten Trainingspartner Rechtshänder sind. Das heißt, viele Rechtshänder trainieren auch gar nicht mit links.
Okay.
Und es ist dann eben noch mehr von Vorteil für mich.
Ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet und da steht dann, deine Spielweise ist Shake Hand.
Ja.
Jetzt gehe ich mal von aus, das heißt nicht, dass du den Gegnern vorher die Hand schüttelst. Was muss man darunter verstehen?
Also meine Schwester, die auch Trainerin ist, erklärt es immer den Kindern, man hält den Schläger wie so eine Pistole.
Okay.
Aber eigentlich ist es so, wie wenn man halt einfach die Hand schütteln würde. So geht man halt an den Schläger ran und greift ihn sozusagen um und hebt nur den Zeigefinger. Deswegen ist es halt wie so eine kleine Pistole. Es gibt noch eine andere Art und Weise, wie man den Schläger halten kann. Das ist Penholder. Das ist typisch chinesisch, asiatisch. Das ist so, wenn man mit dem Daumen und Zeigefinger um den Griff sozusagen hält und die Hand ist sozusagen hinten, also die restlichen Finger wie so eine Faust. Mittlerweile ist es nicht mehr üblich, dass Leute so spielen, einfach weil sich der Ball verändert hat, die Spielweise, es ist schneller, fester das Spiel geworden als beispielsweise vor 30 Jahren. Da war es eher typischer. Deswegen die meisten Kinder spielen Shake Hand, aber das ist halt übersetzt auch vom Englischen halt wie, wenn man die Hand schütteln würde.
Ja, okay. Ja, aber tatsächlich diese Spielweise, die chinesische, die kenne ich tatsächlich so auch noch.
Ja.
Aber das ist dann wirklich auch, das war ja früher immer, dass man sagt, das waren die Chinesen, die so gespielt haben, aber die machen das auch nicht mehr so?
Nee, also früher war das halt typisch asiatisch. Mhm. Mittlerweile ist es eigentlich gar nicht so. Also wenn man jetzt die Top-Spieler und Spielerinnen anguckt, sind eigentlich sehr, sehr, sehr wenige, die bis zu gar keine eigentlich die Penholder spielen. Früher war das natürlich viel üblicher, aber wie gesagt, das war auch ein anderer Ball. Die haben halt deren Vorteile gehabt und deren Spielweise hat halt ja mehr Profit gehabt mit dem Ball und den Bedingungen früher.
Ja, ja. Jetzt sind ja im Damentischtennis die Chinesen ja fast die Macht letzten Endes, wenn man sagen kann. Bist du da dann, gibt es noch andere Europäer, die da mit reinspielen oder Europäerinnen? Oder bist du da die Ausnahme, die da in die Phalanx mit einbricht?
Also bei den Herren ist es jetzt schon üblicher geworden, dass die Europäer teilweise sogar stärker sind als die Asiaten. Bei uns Frauen dominieren schon noch die Chinesen, Japaner, Koreanerinnen. Mhm. Die sind da schon sehr dominant. Aber auch da gibt's mittlerweile immer mehr und mehr Spiele, wo sie dann überraschenderweise gegen die Europäerin verlieren. Und das ist halt ein bisschen wie so ein bisschen Dominosteine. Wenn das halt einmal ins Rollen kommt, dann kann das halt auch was bei uns Frauen werden. Bei den Männern ist es schon viel üblicher und meistens oder oft in Spielen setzt man eher auf den Europäer als auf den Asiaten. Okay. Ja, ich glaube einfach, das hat teilweise damit was zu tun, dass wir durch das neue System viel mehr Turniere spielen müssen und auch viel öfter gegen sie kommen. Bedeutet, man gewöhnt sich an das Spielsystem, man gewöhnt sich an die Schnelligkeit und es ist halt diese Adaption, die da passiert. Und ich glaube einfach, im asiatischen Bereich ist halt Tischtennis nicht mehr die einzige Lösung oder der einzige Weg aus der Armut zum Beispiel raus oder irgendwie weit zu bringen. Ich meine, Schule, Universität etc., deswegen ist halt einfach ein Generationswechsel.
Ja.
Und da, finde ich, sind die Europäer echt stark geworden. Vor allem bei den Männern und auch jetzt die Jungen, also mein Alter, da sind auch sehr viele Jungs, die wirklich auch die starken Asiaten schlagen.
Okay.
Aber bei den Damen ist da schon noch irgendwie in bestimmter Art und Weise eine Kluft. Mhm. Aber Schritt für Schritt wird das besser und besser und hoffentlich sind wir irgendwann genauso stark wie die Männer.
Ja, ja. Aber du beschränkst dich nicht nur auf die Turniere, um das anzugucken, du fährst auch nach China, habe ich richtig verstanden? Oder?
Nach Japan Lehrgänge zum Beispiel. Ich war jetzt nach meinem Urlaub für die Sommervorbereitung 2 Wochen in Japan.
Okay. Und dann bist du da, wo fährst du da hin? Fährst du dann in ein Trainingslager von denen mit oder?
Also es gibt halt verschiedene Zentren, wo die trainieren, je nach Club in dem Sinne. Und in dem, wo ich war, ist halt Kinoshita, das ist eine Stunde entfernt von Tokio.
Mhm.
Und da trainieren halt teilweise die Top Japaner, klar nicht alle, weil sie eben andere Zentren haben. Aber ja, man trainiert dort einfach mit und das ist mäßig wie so ein Bündnis in dem Sinne.
Okay.
Einer meiner Sponsoren hat dort auch ein Office, bedeutet, da ist auch so eine Partnerschaft und wenn die mal nach Deutschland kommen wollen, können die dann zu mir in meinen Trainingsort kommen. Also das ist da schon, hat man schon seine Connections, die man da aufbaut. Und die sind halt auch wichtig, damit man halt in Zukunft mit den Asiaten mithalten kann.
Ja, ja. Aber also da gibt's jetzt nicht, ich meine, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass von Bayern München einer jetzt bei Dortmund mittrainiert, um mal zu gucken, wie die das machen. Also da gibt's schon die Verbindung, dass man sich da nicht gegenseitig die Augen auskratzt, sondern sich dann auch unterstützt.
Klar, also man, zum Beispiel jetzt, was auf Japan bezogen ist, muss man sich erstmal das arbeiten, dass man überhaupt hinkommen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass, yo, ich schreibe da jetzt eine E-Mail und sag, ich komme jetzt vorbei. Das ist schon ein Privileg, dass man das machen kann und dass man mit den Top-Spielerinnen spielen darf. Ich beispielsweise bin jetzt auch nur in Japan gewesen, habe auch nicht irgendwie das Verlangen nach China zu gehen, weil es einfach bisschen andere Nationalität, bisschen andere Herangehensweise und Methodik, wie da trainiert wird, mit wem trainiert man da. Also das ist halt nochmal anders und von der Mentalität anders. Da unterscheiden sich halt auch Korea, Singapur etc. einfach sehr stark davon.
Ja.
Ich bin sehr zufrieden mit Japan und ich mag das Land auch sehr. Ich mag die Leute dort. Ich bin gut befreundet mit denen und es macht dann halt auch Spaß, mit seinen Freunden dort trainieren zu können.
Ja. Und wie muss ich mir das jetzt hier in Deutschland vorstellen? Du bist ja Profi-Tischtennisspielerin. Wie sieht deine Woche aus? Hast du jeden Tag Training oder?
Ja, also wenn wir jetzt mal von einem Trainingsblock ausgehen, wo ich jetzt nicht irgendwo hinfliege oder sonstiges. Ich trainiere Montag bis Samstag und am Wochenende habe ich meistens jetzt, dadurch, dass die Saison anfängt, ein Ligaspiel.
Ja.
Montags, ich würde sagen, pro Tag bin ich schon so 7 Stunden in der Halle.
Okay.
Also mein Tag fängt um 10 in der Halle an und endet so gegen, weiß ich nicht, 18 Uhr.
Okay.
Und das ist halt dann Montag bis Freitag und Samstag ist dann meistens nur ein Training. Oder je nachdem halt, ob ich Spiel habe oder nicht, ist nochmal anders. Ja, ist auf jeden Fall nicht einfach, weil es wird ja nicht nur Tischtennis trainiert, es wird auch Athletik trainiert. Also meistens trainiere ich von 10 bis 12.30 Uhr, habe dann eine Stunde Mittagspause, mache dann eine halbe Stunde Aufschlagtraining, habe dann nochmal normales Training, Balleimer und dann noch Krafttraining. Also es ist schon ein voller Tag und ich bin auch echt froh, nicht in der Schule zu sein und einfach abends ins Bett fallen zu können und Augen zu und gute Nacht.
Ja, das hast du dann bis vor nicht allzu langer Zeit ja auch noch parallel gemacht. Du hast ja dann, als du bei Olympia warst, glaube ich, gerade Abi gemacht, oder?
Ja, kurz davor, 2 Monate davor.
Also hast du das alles noch nebenbei quasi gestemmt, oder?
Ja, also ich muss ehrlich zugeben, Anfang des Jahres war mein Abi mir wichtiger als jetzt irgendwas anderes, einfach weil für mich die akademische Leistung schon essentiell ist und dadurch, dass Tischtennis auch eine Randsportart ist, kann ich nicht nur von Tischtennis leben, falls es mal schlecht laufen sollte. Man weiß ja auch nie im Sport mit Verletzungen, mental etc.
Ja.
Und deswegen war mir halt das Abi wichtig und ich habe mich auch hauptsächlich darauf vorbereitet. Ich habe nach der Weltmeisterschaft, Teamweltmeisterschaft im Februar bzw. März, hatte ich dann nur noch Ligaspiele und ich glaube, Anfang April war mein letztes Ligaspiel und ich habe angefangen zu trainieren Ende Mai, Anfang Juni. Also ich habe teilweise gar nicht trainiert, beziehungsweise wenn, war ich nur im Fitness, aber das ist ja nicht Tischtennis. Hab dann überraschenderweise die deutschen Meisterschaften gewonnen, mit kaum bis gar kein Training und wurde dann teilweise durch verschiedene Zufälle auch dann für die Olympischen Spiele nominiert und ich glaube, eine Sache, warum ich auch so gut gespielt habe, ist einfach, weil mein Kopf nicht so fokussiert drauf war. Ich meine, ich kenne es ja jetzt von mir, der nächste Olympiazyklus steht an. Mein Ziel ist es LA 28, was ja auch eigentlich als Kind mein Ziel war. Ich habe gar nicht mit Paris gerechnet.
Okay.
Und man ist da schon, vor allem im letzten Jahr oder im letzten halben Jahr vor Olympia, ziemlich gestresst, weil man muss Punkte sammeln, man muss in der Weltrangliste steigen, man muss hier das und das machen. Und ich war so, ja, ich mache jetzt mein Abi und mal gucken. Ich glaube, das hat mir auch echt geholfen. Ich war auch nicht so verbissen, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, wenn es sein soll, dann wird es sein. Also ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe aber auch ehrlich gesagt, für mich ist das Abi wichtig. Und ich kann damit leben, falls das ein Kriterium wäre, warum ich nicht mitkomme, dass ich halt zum Beispiel wenig trainiert habe. Aber am Ende ist doch alles super ausgegangen und ich bin sehr zufrieden nach Hause gekommen.
Ja, definitiv. Also, ich sag mal, das ist ja schon ein strammer Tag, den du dann trotzdem jedes Mal hast. Gibt es dann auch noch ein normales Leben drumherum? Ich sag mal so, wenn deine Freundinnen und Schulkollegen abends in die Disco gehen oder so, bist du dann auch noch dabei oder
liegst du dann? Also natürlich ist es relativ schwierig. Ich meine, neben meinem Trainingsalltag muss ich dann ja auch noch E-Mails beantworten, mit dem reden, mit dem Podcast machen. Also klar, das ist teilweise freiwillig und ich meine, jeder Mensch auf der Welt muss E-Mails beantworten, aber für mich, also für eine 18-Jährige, glaube ich, ist es noch nicht so normal, dass man jeden Tag 2, 3 E-Mails beantworten muss.
Ja,
ja ich habe viele Freunde nach der Schulzeit einfach auch verloren, was auch eine Sache war, was man lernen musste, wie ich damit umgehe, weil teilweise wurde mein Lebensstil einfach nicht verstanden, teilweise war es auch natürlich der Neid. Aber ich habe meine 2, 3 Freundinnen, die sind da ja supportive und unterstützen mich da und wenn ich mal Zeit habe, gehen wir mal was essen. So eine richtige Partymaus bin ich sowieso nicht, aber wenn dann nur Samstagabend, weil ich dann Sonntag meistens frei habe. Ich bin eh eher so ein entspannter Typ und meistens machen wir dann irgendwie eine Kinoabend oder sonst was und ja, ist halt ziemlich stressig. Also ich habe wirklich wenig Freizeit, was ich auch in Kauf nehme, aber was natürlich vielleicht andere nicht verstehen können. Ich meine, wenn ich jetzt meinen September angucke, ich war die erste Septemberwoche bis zum 9. in Kasachstan, bin nach Hause gekommen, war 1,5 Tage zu Hause, bin dann zu meinem Verein nach Kolbermoor gefahren, war dort bis Sonntag, bin am Montag nach Sonntagabend nach Düsseldorf gefahren, bin jetzt sozusagen Donnerstag hier, fahr Freitag nach Hause, hab da noch Verpflichtungen, bin 2 Tage zu Hause und flieg dann am Montag nach China für 8 Tage.
Okay.
Und da bleibt nicht viel Zeit für Freunde und Treffen und Kaffee trinken. Aber ich mag mein Leben und ich bin auch echt dankbar, dass ich das, was ich liebe, machen darf.
Ja.
Das ist ein sehr großes Privileg. Und klar wünscht man sich mal ab und zu dieses normale Studentenleben. Mhm. Man steht auf, geht in die Uni und lernt da was und geht nach Hause. Aber das bin nicht ich. Und ich weiß, dass das, was ich mache, mich ja auch glücklich macht, sonst würde ich es nicht machen. Und meine Freunde, die haben mittlerweile schon aufgegeben zu fragen, weil ich denen auch gesagt habe, ich melde mich, wenn ich Zeit habe.
Und
meistens liegt es dann auch dann so, ja, wenn wir irgendwie einen Geburtstag feiern, Annette, schreib bitte, wann du da bist, wir passen uns dir an.
Okay.
Deswegen, da ist schon die Kompromissbereitschaft hoch.
Ja. Aber da finde ich tatsächlich jetzt auch eine Verbindung zum Ofenbauer. Also jeder, der selbstständiger Ofenbauer ist, kennt das ähnlich. Vielleicht nicht in China, aber ich sag mal, auch wir haben keinen 8-Stunden-Tag oder sowas. Und also auch, das durften wir auch erleben, wenn man sich dann selbstständig macht, dann arbeitet man halt auch mal am Wochenende oder länger und dann hat auch nicht jeder der vorige Freund Verständnis dafür. Also,
ja,
trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen.
Das stimmt, aber dann weiß man auch, wer sind die wahren Freunde und wer nicht. Und lieber 2, 3 Freunde als 10, die eigentlich gar nicht das Beste für einen wollen.
Definitiv, das kann ich genauso bestätigen, ja. Gibt es dir irgendwas, also du bist ja sicherlich sehr fokussiert, wenn du dann irgendwie ein Turnier spielst, wenn das dann zu Ende ist. Also wie kommst du dann wieder runter oder...
Ich lebe ja noch zu Hause und für mich ist halt dieses außerhalb vom Tischtennis das Leben wichtig. Also ich brauche meine Familie, ich brauche ja mein Zuhause, mein Bett. Das hilft mir eigentlich schon. Also ich habe eigentlich nicht so viele Probleme runterzukommen. Meistens, wenn es schlecht in der Halle läuft, wird es auch in der Halle gelassen und
okay.
am nächsten Morgen erst wieder angeguckt. Nee, ich glaube, das kommt einfach vieles mit Erfahrung und klar, wenn ich dann mal schlecht gelaunt bin, dann wissen die meisten, warum wohl. Aber ja, ich glaube einfach zu Hause sein hilft mir runterzukommen. Einfach mal, ich liebe es zu Hause zu sein, ich liebe es in meiner Komfortzone zu sein, wo man das kennt, wo es nicht so Neues ist. Und das hilft mir schon. Also ich merke schon, wenn ich viel unterwegs bin, dass ich dann ein bisschen, ja, so gestresster bin im Kopf und wenn ich dann mal 2, 3 Tage zu Hause bin, dann komme ich eigentlich relativ schnell runter.
Okay. Also du spielst ja Bundesliga, du spielst in der Nationalmannschaft und du spielst noch irgendwelche privaten Turniere, wenn man das so, ist das richtig ausgedrückt?
Ich würde eher sagen Bundesliga und Nationalmannschaft, das
okay.
würde ich eher so sagen.
Ja, aber eher du, wenn du jetzt da in also das ist dann auch Nationalmannschaft, wenn du da in China bist oder so oder an irgendwelchen Turnieren teilnimmst oder?
Okay, vielleicht kann man es auch private Turniere nennen, dadurch, dass ich es ja selber zahle.
Also du zahlst dafür, dass du an den Turnieren teilnimmst?
Ja.
Okay.
Also bei uns, der Deutsche Tischtennisbund übernimmt leider nur die Europameisterschaften, die Weltmeisterschaften und die Olympischen Spiele. Also alle anderen Turniere, die ich ja trotzdem sozusagen Deutschland repräsentiere, weil ich aus Deutschland komme, aber es ist eigentlich ein privates Turnier, weil ich es ja selber zahle, muss ich alles
Krass.
Selber zahlen. Also
okay.
Deswegen, ohne gute Sponsoren, ohne ja, Beihilfe geht das nicht. Also, das ist unvorstellbar. Ich meine, ein Flug nach Asien kostet 1.000 Euro, dann zahlst du noch das Paket, was du kaufen musst. Dann kommst du dahin, spielst in der ersten Runde an Nummer 1 Gesetzte und verlierst.
Ja,
und dann hast du mal 2.000 Euro aus dem Fenster geworfen.
Ja, ja.
Und das machst du halt das ganze Jahr. Hoffentlich nicht, aber kann schon passieren.
Okay.
Deswegen, ja, vielleicht kann man es auch private Turniere nennen. Ich nenne es halt für Nationalmannschaft, weil ich halt immer noch Deutschland repräsentiere, aber halt nicht in der Nationalmannschaftskleidung, sondern halt in meiner eigenen. Aber ja, ist einfach ein bisschen schade, deswegen gehen halt für uns viele auch in die Bundeswehr. Ich bin es jetzt nicht, einfach weil ich das Privileg und Glück habe, dass ich gute und genug Sponsoren habe, die mich zu diesem Zeitpunkt halt unterstützen. Klar, je weiter ich komme, desto mehr brauche ich vielleicht Unterstützung, dadurch, dass halt die Kosten höher werden, weil ich dann mehr Turniere spielen muss, okay, etc. Aber ja, ich kann mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorstellen, in die Bundeswehr zu gehen, einfach weil ich nicht so der Typ bin und ich mir das einfach auch bei mir selber nicht vorstellen kann. Klar, wenn ich in einer anderen Situation bin, mit anderen Bedingungen, wird man das schon machen. Deswegen bin ich echt froh und glücklich darüber, dass ich eben so privilegiert bin. Aber anders, auch mit der Bundeswehr, ist es fast unmöglich. Ich meine, ich lebe ja auch noch zu Hause, was ja auch noch mehr Profit für mich macht. Aber meine Freunde, die jetzt in Düsseldorf, wo auch das nationale Center in dem Sinne ist, trainieren, die zahlen die Wohnung, die müssen Steuern, Strom, Wasser, alles andere. Und ich muss in dem Sinne nur Steuern zahlen. Und auch das ist nicht ohne. Deswegen bin ich eigentlich echt froh darüber, dass ich noch nicht den Weg in die Bundeswehr einschlagen musste.
Also ist wirklich dann für viele Sportler scheinbar die einzige Möglichkeit, sich ordentlich zu finanzieren.
Ja, und oft reicht auch nicht nur das. Also oft müssen sie noch weiter nach Sponsoren suchen, weil eben alles so teuer geworden ist und die meisten Turniere ja auch in Asien sind. Ich hoffe, da ändert sich was und in diesem System ändert sich auch jetzt etwas mehr, aber oft ist halt auch so, dass das Preisgeld, was man bekommt, bei den, ich rede jetzt nicht von den Top-Turnieren, wo auch die Top-Leute mitspielen, aber von den Durchschnittsturnieren, ist halt einfach nicht genug und das ist aber ein Problem des Systems und das versuchen einfach viele Spieler jetzt anzusprechen, dass das halt vielleicht geändert wird.
Also im Prinzip reichen dann die Preisgelder gar nicht aus, um die Kosten zu decken?
Nein, sicher nicht. Okay. Also auch die weltranglichsten Punkte, die man dafür bekommt, wenn man zum Beispiel jetzt das niedrigste Turnier gewinnt, ist nicht gerechtfertigt und auch nicht genug.
Wahnsinn. Okay. Ja, seit neuestem sponsert sich die Hagos.
Ja.
Hast du auch schön auf deinem Trikot drauf?
Ja.
Wie ist es dazu gekommen?
Ja, also das ist ja mein Vereinstrikot gerade. Nämlich hat Hagos es auch geschafft, aufs Vereinstrikot zu kommen, worüber ich mich sehr freue. Ja, das ist alles mit Guido ein bisschen passiert. Ich war bei der Deutschen Bank bei so einem Event und dann hat man sich da ausgetauscht und dann ist das in die Gänge gekommen und jetzt bin ich froh, Teil des Hagos-Teams zu sein.
Ja, cool. Und du hast das also auf dem Vereinstrikot, aber dann auch auf dem...
Auf meinem Privattrikot, genau.
Ja. Wenn du für die Nationalmannschaft spielst, dann gibt es nochmal ein Nationaltrikot? Oder?
Ja, da gibt es noch ein Nationaltrikot und da sind die schon deutlich strenger, was so die Beflockung angeht, weil die haben halt eben eigene Sponsoren. Da gibt es halt auch bestimmte Kriterien. Wenn man in dem Kader ist, kriegt man so viel Fläche, wenn man in dem so, aber... Ich bin froh, dass es jetzt erstmal auf meinem Trikot ist und auf dem Vereinstrikot, weil es ist einfach schön, wenn ich halt auch Hagos repräsentieren kann, wenn ich halt im Verein dann spiele.
Ja. Du hast dir hier vorhin die Meisterschaft angeschaut. Hättest du einen Tipp? Also ich sag mal, du bereitest dich ja auf deine Aufgaben vor. Wir haben gesehen, der eine war ein bisschen hibbeliger als der andere. Wie man sich da fokussiert oder wenn, ich sag mal, wenn du auf so einen Wettbewerb zugehst, wie bereitest du dich mental vor?
Klar, Taktik. Das ist immer so ein kleiner Fakt. Für mich ist halt mental einfach Ruhe zu bewahren, klaren Kopf zu haben und locker spielen. Also ich sag mir, ich habe so ein paar Sätze in meinem Kopf, die man sich einfach selber sagt. Ich mache viele Atemübungen. Meistens ist es auch so, wenn man das erste Spiel gemacht hat und irgendwie überlebt, ist es auch deutlich besser. Es ist halt einfach das erste Spiel, weil es eben K.O.-System ist, wo man halt ein bisschen eine mehr zittrigere Hand hat.
Okay.
Und danach ist eigentlich, ist halt nichts anderes. Und das Witzige ist halt, dieses Gefühl von der Nervosität ist immer da. Also egal, ob ich jetzt, was weiß ich, 15 Jahre Tischtennisspiele oder 25, das wird immer da sein und ich glaube, das ist einfach ein Anzeichen dafür, dass mir das Spiel und das, was ich mache, wichtig ist und man muss halt einfach lernen, damit umzugehen und für sich halt eine Methodik herauszufinden und ich habe teilweise schon Methoden für mich herausgefunden, ist aber auch vieles ja noch Erfahrungssache und ist viel mit Eigeneinschätzung, Selbstbewusstsein und wie schätzt man überhaupt die ganze Situation ein?
Okay.
Aber ein Tipp an die, nicht sich vergleichen.
Ja.
Weil ein Spruch, den ich sehr gerne sage, Comparison is the thief of joy.
Okay.
Das sage ich mir immer, weil nur weil die Person eine Rose ist und ich bin eine Lilie, heißt es nicht, dass sie eine bessere oder schönere Blume ist.
Ja, ja.
Nicht vergleichen, fokussiert sein und sein Ding einfach machen. Egal, wie es am Ende rauskommt, egal, ob man Letzter ist, Erster, Zweiter, das und das. Einfach sein Bestes geben, weil dann kann man sich nichts vorwerfen. Dann, man hat alles gegeben, was man konnte, mit den Bedingungen und Umständen, die man hatte. Und fürs nächste Mal weiß man besser, ist besser und das Leben geht nicht zu Ende, wenn man mal nicht gewinnt oder nicht seine Top-Leistung abrufen konnte. Das ist halt Teil des Lebens, was zu lernen, und ich finde, es ist besser, wenn man sogar verliert und was lernt, als wenn man gewinnt und ja, ich weiß ja nicht, was ich eigentlich gemacht habe, ich habe einfach irgendwas gemacht, so.
Mhm.
Das bringt halt einen weiter und kann einen halt auch im Leben weiterbringen.
Ja, im Prinzip aus den Fehlern lernen.
Genau.
Jetzt hast du von Taktik gesprochen, ist das wirklich so, dass du dir dann vorher, weil du weißt, ich spiele gegen die, und legst du dir deine Taktik zurecht, wie du dann spielst?
Meistens machen wir halt eine Videoanalyse, aber das ist relativ personabhängig, also ich gucke mir eigentlich nicht so oft Videos an, weil ich, das verwirrt mich mehr, als dass ich davon Profit habe, aber viele, die analysieren das schon akribisch. Ich, wenn ich zum Beispiel die Person nicht kenne, gucke mir gerne mal ein Video an, um zu wissen, okay, wie spielt die, was sind ihre Stärken, Schwächen, wo hat sie Probleme. So gegen Leute, die ich kenne, guckt man sich vielleicht ein Video an, wo man gegen die auch gespielt hat, okay, damit man nochmal eine kleine Erinnerung hat, okay, wie habe ich nochmal gespielt, was waren nochmal die Key Points, die ich machen muss. Aber meistens gegen die man spielt, kennt man. Und im ersten Satz mache ich mir meistens eher ein Bild, weil ich kenne es ja auch von mir, von vor 2 Monaten spiele ich so und habe mich aber jetzt verbessert und spiele jetzt ganz anders. Deswegen versuche ich mich da wenig mit Videos zu orientieren, sondern einfach im ersten Satz zu gucken, okay, was funktioniert nicht, und im Laufe des Spiels kriegt man eh ein Gefühl, wo sind die Schwächen, wo sind die Stärken, was läuft gut, was läuft schlecht.
Ja, eigentlich bin ich schon fast am Ende. Ich habe immer noch so 5 spontane Fragen. Entweder oder.
Okay, ich bin bereit.
Okay, Urlaub, Berg oder Meer?
Meer.
Warum?
100% Meer und Strand. Das ist, ich bin eine Wasserratte in dem Sinne. Okay. Ich brauche Sonne, ich brauche das Meer, ich brauche dieses Gefühl, im Meer oder im Ozean zu schwimmen. Das ist, ich mag die Berge, ich liebe die Aussicht. Ich war jetzt ja auch in Kasachstan auf einem Berg, da wo meine Mutter auch Ski gefahren ist, ja, auf 3200 Meter Höhe. Und es ist schön und es gefällt mir, aber für mich, ich bin einfach ein Sommerkind. Ich habe im Sommer Geburtstag, ich mag das Meer und das ist mir einfach viel wichtiger.
Fährst du denn dann auch Ski? Darfst du das überhaupt? Nicht mal mit der Verletzungsgefahr oder so?
Ich kann gar keinen Ski fahren. Ach so. Ich hab's noch nie versucht, einfach aus dem Grund, weil wir im Tischtennis nicht so eine Saison haben wie jetzt in der Leichtathletik, wo man wirklich hat, die fixen Monate sind frei. Mhm. Klar, man bereitet sich darauf vor etc., aber man hat da keinen Wettkampf. Bei uns ist eigentlich über das ganze Jahr Spiele, Wettkämpfe etc. Im Winter ist meistens auch noch Bundesliga noch und verschiedene Turniere. Und die Winterpause nutzt man auch meistens nochmal, um ja, eine kleine Vorbereitung zu haben. Deswegen nie Zeit gehabt, vor allem auch nicht während der Schule. Und auch das Verletzungsrisiko ist einfach zu hoch und da muss man halt 2 Wochen hinfahren und erstmal das Lernen etc. Und die Zeit habe ich leider noch nicht. Ja,
definitiv.
Vielleicht nach meiner Karriere.
Genau. Kann ich mir mal das immer noch zeigen.
Ja.
Angriff oder Abwehr?
Angriff.
Angriff, ja. An deiner Art merkt man das eigentlich schon, dass du eher auf Angriff bist.
Ja.
Ist das beim Spiel auch so?
Ja, ich würde es schon sagen. Ich dominiere mit meiner Präsenz, nicht nur durch meine Größe, ich meine, ich bin 1,85, da können die kleinen Japaner schon sehr winzig neben mir wirken.
Obwohl die auf der anderen Seite der Platte stehen, merkt man das wirklich auch beim Spielen?
Ja, schon, schon. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe noch nie gegen große Leute so wirklich gespielt, also außer 2, 3, die so gleich groß sind wie ich, aber ich glaube, die anderen, die merken das schon und ich würde mich schon als sehr dominierende Führungsperson. Also ich mache das gerne, muss nicht. Also ich kann auch gerne die Führung abgeben, aber ich glaube, das liegt so ein bisschen in meiner Natur, dass ich gerne die Überhand habe und Sachen leite.
Okay. Einzel oder Doppel?
Oh, schwierige Frage.
Also, eigentlich bist du ja eine Einzelspielerin im Tischtennis.
Ja, das stimmt. Aber Doppel macht schon Spaß, wenn man einen guten Doppelpartner hat. Also ich würde am Ende trotzdem Einzel sagen, aus dem Grund, weil ich auch mit Leuten gespielt habe, wo es gar nicht funktioniert hat und da macht nämlich gar keinen Spaß.
Ja.
Aber wenn man wirklich einen guten Doppelpartner hat, mit dem man sich auch menschlich super gut versteht und über Jahre dann auch zusammen spielt, das ist, dieses Gefühl kriegst du mit keinem. Aber ich glaube, am Ende würde ich trotzdem mit meiner Persönlichkeit eher das Einzel wählen.
Okay. Lieber ein knapper Sieg oder ein 3-0-Sieg?
Kommt drauf an, welches Turnier.
Okay.
Ich glaube, so bei Olympia, so ein knapper Sieg kann schon gute Stimmung machen. Aber ich glaube, für die Anfangsrunden eher ein klarer Sieg, dass man nicht so nervös ist und nicht so unsicher. Aber generell mag ich schon so, wenn es ein gutes Spiel ist, wo lange Ballwechsel und beide spielen gut und das ist wirklich knapp, macht das schon Spaß. Also auch wenn man dann verliert, macht das trotzdem echt viel Spaß. Ich würde sagen, einfach situationsabhängig.
Okay. Hast du einen Song für uns? Also wir haben eine Spotify-Liste für unser Podcast. Ein Lied, was du mit dem Tischtennis oder vielleicht mit dem Ofen verbinden würdest?
Oh, ich liebe ja Musik, das ist eine ganz schwierige Frage. Also vor dem Spiel höre ich gerne, also ich bin ja ein großer Taylor Swift-Fan, gibt es so ein, zwei Lieder, die ich von Taylor Swift sehr gerne höre. So, und Eminem.
Ja.
Also Eminem ist immer also, guter Stimmungsmacher.
Also schon so ein bisschen auch aufputschend.
Ja, also ich höre eigentlich vieles. Ja. Also ich bin dann jetzt nicht so beschränkt. Einfach meistens was jetzt einen guten Beat hat. Also ich höre jetzt nicht irgendwie Einschlafmusik oder irgendwie eine traurige Musik vor dem Spiel, sondern eher so was einfach Pep hat, wo ich die Lyrics auch dazu weiß, weil ich mag halt gerne zu singen oder zumindest Lip-Singing zu machen. Und deswegen, ich würde so sagen, einfach alles, was so einen guten Beat hat.
Super.
Wunderbar. Ich glaube, das macht auch Spaß dann, wenn ich jetzt bei der Arbeit jetzt hier bei dem Wettkampf machen würde und ein guter Beat, dann würde ich auch, glaube ich, besser arbeiten.
Ja, die haben tatsächlich am Anfang auch, also gestern lief die ganze Zeit das Radio dahinter, da war irgendein Rocksender drauf.
Ja.
Insofern, das passte, ja. Annette, vielen, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch.
Danke, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, also viele interessante Einblicke, die ich bisher auch nicht kannte. Insofern viel, viel Erfolg auch weiterhin bei deinen Turnieren, die jetzt anstehen. Oder was kommt jetzt als nächstes?
China.
China.
Ja.
Das ist dann wieder ein Nationalmannschafts-Privatturnier?
Ja, ja, genau.
Und das nächste Ziel ist dann Olympia.
Ja, und wir haben jetzt im Oktober die Team-Europameisterschaft, wo wir unseren Titel, den wir sozusagen die letzten zwei Male gewonnen haben, verteidigen wollen.
Okay.
Ja, also das ist auch ein Höhepunkt für mich.
Drücken wir die Daumen, dass es klappt.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Liebe Annette, vielen Dank für die intensiven Einblicke in dein Leben, welche Entbehrungen du für deinen Sport eingehst und wie er dich wiederum motiviert. Ich wünsche dir die Anerkennung und öffentliche Präsenz, die du und dein toller Sport verdienen. Mögen alle deine sportlichen und privaten Ziele und Träume in Erfüllung gehen. Es hat euch gefallen? Dann bitte liken, teilen, kommentieren und so weiter. Bis zur nächsten Folge.